SRF 3.
Die Regierung in Rumänien beugt sich dem Druck der Straßenproteste. Warum wollen die Menschen die Demos gegen Amtsmissbrauch trotzdem fortführen? Bei den Wahlen in Liechtenstein behalten die Traditionsparteien auch diesmal die Macht. Warum finden Beobachter den heutigen Wahltag trotzdem auffällig? Auf den Tag vor 25 Jahren hat man die Drogenszene am Platzspitz in Zürich geschlossen. Wie geht es den Süchtigen von damals heute? Morgen trocknet es im Lauf des Tages ab bei etwa 4 Grad. Im Süden wird es mit Nordföhn immer sonniger. Info 3 mit Isabel Meissen. Das Volk hat gewonnen. Nach tagelangen Massenprotesten in Rumänien hat die Regierung entschieden, ihre höchst umstrittene Eilverordnung zurückzuziehen. Sie wollte damit Amtsmissbrauch entkriminalisieren. Das ist ein großer Sieg für die rumänische Zivilgesellschaft und eine wichtige Wegmarke in der neuen rumänischen Geschichte, sagt unser Osteuropa-Korrespondent Urs Bruderer. Er hat die Proteste in Bukarest beobachtet.
Die Leute draußen vor dem Regierungssitz glauben denen drinnen nicht. Diese Regierung wird alles tun, um ihre Diebe und korrupten Politiker aus dem Gefängnis zu bringen. Er will darum demonstrieren, bis Rumänien eine neue Regierung bekommt. Viele denken so. Seien wir fair, widerspricht ein anderer.
Let's be fair now. They want fair and
die haben die Wahlen klar gewonnen. Nur sollen sie jetzt auch fair regieren. Doch allmählich schlägt der Protestlärm um in Siegesjubel. Zu Recht, sagt Radu Magdin, ein Politanalyst, der den regierenden Sozialdemokraten nahe steht. Der Parteichef habe offenbar geglaubt, er könne Verordnungen durchpeitschen, von denen er selber sowie korrupte und inhaftierte Mitglieder profitieren würden, ohne dass es jemand merke. Die Ironie der Geschichte ist dabei, dass die Pläne der Regierung, Häftlinge vorzeitig zu entlassen und den Tatbestand des Amtsmissbrauches zu überarbeiten, nicht nur schlecht wären. Der Tatbestand des Amtsmissbrauchs wird von den rumänischen Korruptionsjägern wie eine Allzweckwaffe eingesetzt. Das wäre eine Debatte wert und dann vielleicht eine Gesetzesänderung. Doch die Regierung hatte vor allem die Interessen einiger ihrer Leute im Auge. Jetzt geht ein Gesetzesentwurf ins Parlament und der sei ganz okay, sagt Laura Stefan. Die Juristin arbeitet für den renommierten Think Tank Expertforum auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung. Doch die Frage ist, bleibt er im Parlament okay? Ich glaube nicht, weil die Regierungspartei gerade bewiesen hat, dass sie zu allem fähig ist. Der heutige Sieg war darum sehr wichtig. Wären sie diesmal durchgekommen, hätten sie morgen etwas Nächstes zerstören können. Das weiß man auch auf dem Siegesplatz. Die Schlacht ist gewonnen, der Krieg noch nicht. Doch so fängt es an und so wird es eines Tages enden.
Urs Bruderer hat aus Bukarest berichtet. Ins Nachrichtenstudio, Ursula Vogler hat die Meldungen.
In Irak hat die NATO ein neues Programm gestartet zur Ausbildung von Sicherheitskräften. Zunächst würden rund 30 Soldaten im Umgang mit Sprengfallen unterrichtet, teilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit. Daneben organisiere das Militärbündnis auch Kurse zu ziviler und militärischer Zusammenarbeit. Die Ausbildung örtlicher Sicherheitskräfte sei die beste Waffe im Kampf gegen den Terrorismus, so Stoltenberg weiter. Beim Gipfel in Warschau im letzten Jahr hat die NATO entschieden, in Irak Sicherheitskräfte zu schulen. In der Türkei hat die Polizei rund 400 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz IS festgenommen bei landesweiten Razzien. Das berichten türkische Nachrichtenagenturen. Rund 150 Personen wurden demnach allein in der südtürkischen Provinz Sanliurfa nahe der syrischen Grenze festgenommen. Auch in anderen Teilen der Türkei seien Razzien durchgeführt worden, so etwa in der Hauptstadt Ankara, in Istanbul und in Izmir. Die türkische Regierung macht die Terrororganisation Islamischer Staat für zahlreiche Anschläge verantwortlich. Seit dem Herbst kämpft die Armee im Nachbarstaat Syrien gegen die Terrormiliz. In Frankreich haben die Sozialisten Benoît Hamon offiziell zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei gewählt, eine Woche nach seinem Vorwahlsieg. Der frühere Bildungsminister steht für einen ausgeprägten Linkskurs. Er wirbt unter anderem für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle erwachsenen Franzosen. In der kosovarischen Stadt Mitrovica ist eine umstrittene Mauer abgerissen worden, nach Wochen der Spannungen zwischen Serbien und Kosovo. Serbische Arbeiter hätten die Mauer bei der symbolisch wichtigen Brücke über den Ibar-Fluss zerstört, berichten Nachrichtenagenturen. Die Stadt Mitrovica liegt im Norden Kosovos, sie ist in einen serbischen und einen albanischsprachigen Teil gespalten. Im Dezember hat Serbien mit dem Bau der Mauer begonnen, offiziell zum Schutz vor Erdrutschen. Die Regierung Kosovos bezeichnete die Mauer als Provokation. In der Schweizer Fußballmeisterschaft der Super League enden zwei Partien mit einem Unentschieden. Lausanne und Luzern trennen sich 4:4, Vaduz und St. Gallen spielen 1:1. Das Wetter. Morgen ist es wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden fällt zunächst noch gebietsweise Regen, oberhalb von 400 bis 900 Metern Schnee. Später wird es allmählich trocken. Von Norden her gibt es teilweise Aufhellungen bei höchstens 4 Grad. Im Tessin ist es zuerst noch bewölkt, am Nachmittag wird es mit Nordföhn zunehmend sonnig bei maximal 12 Grad.
Info 3 Abend.
Manche haben eine Sensation erwartet heute bei den Parlamentswahlen in unserem kleinsten Nachbarland Liechtenstein. Dort regieren die beiden klassischen Parteien FDP und VU seit Jahrzehnten in einer bürgerlichen Koalition. Da seit den letzten Wahlen immerhin einige wenige Parlamentssitze zwei anderen Parteien gehören, schien es möglich, dass diese weiter zulegen und diese traditionelle Koalition erstmals aufbricht. SRF Liechtenstein-Beobachter Marc Lehmann, die Resultate sind da, taufrisch, was sagen Sie?
Ja, die Resultate sind soeben bekannt geworden. Die letzte Gemeinde wurde ausgezählt, Vaduz der Hauptort, und die Resultate bestätigen den Trend. Die stärkste Partei bleibt die regierende fortschrittliche Bürgerpartei. Sie verliert zwar, bleibt aber eben die stärkste Partei und dürfte auch weiterhin den Regierungschef stellen. Dem kleineren Koalitionspartner der Vaterländischen Union ist es nicht gelungen, das Blatt zu wenden und die Mehrheit, die vor 4 Jahren verloren ging, wieder zurückzuholen. Die beiden kleineren Oppositionsparteien, die konnten jeweils auch zulegen. Die vor 4 Jahren neu ins Parlament gekommenen Unabhängigen, die gewinnen sogar ein Mandat dazu, und das ist eigentlich die größte Verschiebung dieser Wahl.
Es bleibt also grundsätzlich alles beim Alten. Trotzdem scheint das Resultat bemerkenswert.
Ja, bemerkenswert deshalb, weil sich die doch erheblichen Veränderungen bei den Wahlen vor 4 Jahren jetzt bestätigt haben. Das heißt, die beiden kleinen Parteien, also die linksgrüne Freie Liste und die Unabhängigen, das ist eine eher schwer fassbare, eher, sagen wir mal, rechtspopulistische Bewegung. Die beiden haben also, wie gesagt, nochmal zugelegt. Das zeigt, dass knapp ein Drittel der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner sich offensichtlich dauerhaft von den beiden etablierten Parteien abgewendet haben. Die Parteien, die seit Jahrzehnten den Ton angeben, und das wäre noch vor ein paar wenigen Jahren nicht denkbar gewesen.
Trotzdem bleiben diese neueren Parteien in der Minderheit im Parlament. Wie viel können sie mit diesen wenigen Sitzen im Fürstentum bewegen?
Sie können umstrittene Themen offener ansprechen, Kritik direkter üben. Das hat auch die Kommunikation im Ländle bereits ein bisschen verändert. Der Meinungs- und Ideenwettbewerb, der ist offener und lebendiger geworden. Also die beiden Oppositionsparteien, die sind nicht so gefangen in der Regierungspolitik wie die beiden großen Parteien. Also sie dürfen die heißen Eisen ansprechen, und das wird auch getan. Es wird gefragt, wie groß der Staatsapparat sein darf, um da international auch überall mitreden zu können. Es wird gefragt, ob die Steuerpolitik noch die richtige ist, die die eher Reichen und die großen Gesellschaften begünstigt, und es werden auch gesellschaftliche Fragen aufgestellt oder diskutiert, wie zum Beispiel die Quotenregelungen in den Firmen, in den großen Verwaltungsräten, oder das Adoptionsrecht von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, oder sogar, ob die aktive Sterbebegleitung erlaubt werden soll. Und das sind neue Töne in Liechtenstein.
Informationen von Marc Lehmann. Vielen Dank.
Info 3 Abend.
Abfall, Spritzen, dazwischen Menschen im Elend. Bis zu 3'000 Süchtige hielten sich ab 1986 in der offenen Drogenszene am Zürcher Platzspitz auf. Die Politik schaute zu, bis der Needle Park schließlich geräumt wurde, heute vor 25 Jahren. Viele der Junkies von damals sind auch heute noch abhängig. Fast 20'000 Menschen sind in der Schweiz derzeit in einer Drogentherapie. 1'600 von ihnen bekommen tagtäglich ihre Ration Heroin vom Staat. Über Heroin als Fixpunkt im Alltag berichtet Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Andi erlebte seinen ersten Heroinrausch vor 30 Jahren. als 13-Jähriger, nachdem er Christiane F.'s Drogenbestseller «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» gelesen hatte.
Da habe ich gefunden, das klingt lässig, spannend, wildromantisch so irgendwie. Ich habe dann das Kesselchen von meiner Schwester geknackt und bin auf Zürich gefahren vom Thurgau. Platzspitze angesteuert und habe dann wirklich das Gefühl gehabt, ich habe das gefunden, was gut für mich ist.
So startete Andi seine Drogenkarriere. Anfang der 90er Jahre verkehrte er fast täglich auf dem Platzspitz und auch später besorgte er sich ständig Stoff auf der Gasse. Heroin ziehe sich wie ein roter Faden durch sein Leben.
Irgendwann verfolgt es einem. Also ich glaube, ich könnte auf die hinterletzte Insel gehen und da kommt irgendein Typ aus einem Hütchen raus und hat irgendeine Droge dabei.
Nach mehreren erfolglosen Entzügen ist Andi nun seit knapp 2 Jahren in einer heroingestützten Behandlung. Zweimal täglich setzt er sich einen ärztlich verschriebenen Schuss in einer Zürcher Suchtklinik. Nun endlich habe sein Leben eine gewisse Stabilität, sagt der 43-Jährige.
Es geht mir momentan so gut im Leben wie noch gar nie vorher.
Wie Andi sind etwa 80% der Teilnehmer des Heroinprogramms männlich, Mitte 40. Die meisten haben zu Platzspitzzeiten Ende der 1980er Jahre mit dem Drogenmissbrauch begonnen. Die Heroinabgabe verbessere das Leben dieser Süchtigen massiv, sagt Thilo Beck, Chefarzt der Zürcher Aarhus-Suchtkliniken. Allerdings könnten sie nur mit Heroin funktionieren.
Wenn diese Menschen versuchen, auf äußeren Druck auch diese Medikamente, diese Substitutionsmittel abzusetzen, erleben sie eine massive Destabilisierung und unkontrollierte Rückfälle.
Es sei eine Langzeittherapie, darauf ausgelegt, dass die Süchtigen wieder ein geregeltes Leben haben. Nur etwa 2% der Teilnehmer kommen von den Drogen los. Wer mal im Heroinprogramm ist, bleibt normalerweise drin bis ans Lebensende. Einer geregelten Arbeit gehen die wenigsten von ihnen nach. Viele beziehen eine IV-Rente. Sie sind gezeichnet von vielen Jahren Drogenmissbrauch. Auch Andi arbeitet seit 3 Jahren nicht mehr. Er hat sich damit abgefunden, dass er wahrscheinlich nie mehr von den Drogen loskommt.
Das wäre nicht realistisch. Ich meine, auch jetzt, ich könnte eine Entgiftung machen, das wäre nicht so das Problem. Das Problem wäre einfach, dann super zu bleiben.
Und so wird Andi auch morgen wieder nach dem Aufstehen in den Zug von Dietikon nach Zürich steigen, um sich in der Suchtklinik den nächsten Schuss zu setzen. Auch 30 Jahre nach seinem ersten Drogenrausch, Heroin bestimmt noch immer Andis ganzen Alltag.
Das war die Reportage von Christoph Brunner. Und Info 3 ist das kompakte Newsmagazin von Radio SRF. Am Mikrofon war heute Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.